Rainer, lies mal vor. 15. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch. Fortsetzung.
Einen Augenblick lang erfasste mich heißer Zorn. Mir war, als hätte er Lucy bei Lebzeiten in das Gesicht geschlagen. Ich schlug heftig auf den Tisch und sagte aufspringend: Dr. Van Helsing, sind Sie von Sinnen?
Er hob den Kopf und sah mich an. Der gütige Ausdruck in seinem Gesicht wirkte sofort besänftigend auf mich ein.
»Ich wollte, ich wäre es«, erwiderte er. »Wahnsinn wäre leicht zu ertragen im Verhältnis zu einer Wahrheit wie diese. Warum, mein Freund, glauben Sie, dass ich so weite Umwege mache? Warum ich so lange wartete, um Ihnen eine so einfache Tatsache zu sagen? Vielleicht, weil ich Sie hasse und Sie gehasst habe mein Leben lang? Oder weil ich Ihnen wehtun wollte? Oder wollte ich mich, wenn auch spät, dafür revanchieren, dass Sie mich, mein Leben, vor einem furchtbaren Ende gerettet haben? Gewiss nicht.«
»Verzeihen Sie mir«, sagte ich. Er fuhr fort.
»Mein Freund, es geschah, weil ich Sie nicht so grausam mit dieser Eröffnung überraschen wollte, denn ich weiß ja, dass Sie das teure Mädchen geliebt haben. Aber auch jetzt erwarte ich noch nicht, dass Sie mir Glauben schenken. Es ist schon schwer, eine abstrakte Tatsache auf einmal zu glauben, die wir bisher für unmöglich hielten. So ist es noch viel schwerer, eine konkrete Wahrheit hinzunehmen, besonders wenn es sich um eine solche handelt, wie ich sie Ihnen heute von Lucy berichten musste. Heute Abend werde ich Ihnen den Beweis liefern. Wollen Sie mit mir kommen?«
Das machte mich stutzig. Man beweist nicht gerne eine solche Wahrheit. Er sah meine Unentschlossenheit und sprach:
»Die Logik ist in diesem Falle sehr einfach. Sie ist nicht die eines Narren, der von Binsenbüschel zu Binsenbüschel springt im nebelbedeckten Sumpf. Wenn es nicht wahr ist, dann gewährt Ihnen diese Feststellung doch eine gewisse Erleichterung. Jedenfalls kann sie nicht schaden. Wenn sie aber wahr ist, darin liegt das Schreckliche. Der Schrecken soll mir helfen, meine Sache zu vertreten, denn zum Schrecken gehört schon ein Teil Glaube. Kommen Sie, ich erzähle Ihnen, was ich vorhabe. Zuerst gehen wir in das Spital und besuchen das Kind. Dr. Vincent am Nordhospital, wo sich nach den Zeitungsnachrichten das Kind befindet, ist einer meiner Freunde. Und ich denke auch einer der Ihren, seit Sie zusammen in Amsterdam studierten. Wenn er nicht zwei Freunden den Zutritt gewähren will, dann kommen wir eben als Wissenschaftler. Wir werden ihm nichts weiter sagen, als dass wir Studienhalber da sind. Und dann...«
»Und dann?« Er zog einen Schlüssel aus der Tasche und hielt ihn mir hin.
»Und dann werden wir, Sie und ich, die Nacht auf dem Friedhof verbringen, wo Lucy schläft. Das ist der Schlüssel zu ihrem Grab. Der Friedhofswärter hat ihn mir für Arthur gegeben.«
Ich erschrak bis in die tiefste Seele, denn ich fühlte, dass uns etwas Entsetzliches bevorstand. Ich konnte nichts einwenden, fasste mir ein Herz und sagte: »Wir müssen uns beeilen, da der Abend herankäme.« Wir fanden das Kind wachend vor. Es hatte ein Schläfchen gemacht und etwas Nahrung zu sich genommen. Es ging ihm ziemlich gut. Dr. Vincent nahm das Tuch von der kleinen Kehle und zeigte uns die punktartigen Wunden. Es war unmöglich zu leugnen, dass sie mit denen an Lucys Hals große Ähnlichkeit hatten. Sie waren etwas kleiner und die Ränder sahen frischer aus. Das war alles. Wir fragten Vincent, was er von diesen Wunden halte, und er erwiderte, dass es Bisse von irgendeinem Tier, vielleicht einer Ratte, sein müssten. Er für seinen Teil neige mehr der Anschauung zu, dass sie von einer der großen Fledermäuse herrührten, die auf den Höhen nördlich von London so häufig vorkamen.
»Unter so vielen harmlosen Exemplaren«, sagte er, »ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch wilde Exemplare aus dem Süden befinden, die einer gefährlicheren Art angehören. Sie könnten wohl von Segelschiffen eingeschleppt worden sein und Gelegenheit gefunden haben, zu entkommen. Es ist auch nicht unmöglich, dass aus dem zoologischen Garten ein Junges entflohen ist und sich da draußen fortgepflanzt hat. Sie wissen, solche Dinge können vorkommen. Erst vor 10 Tagen ist ein Wolf ausgebrochen und hat sich meines Wissens auch in dieser Gegend sehen lassen. Eine Woche später spielten die Kinder nichts anderes mehr als Rotkäppchen auf der Heide
und in jeder Allee, bis die blutige Dame auftauchte, die nun in Schwung kam. Selbst dieses kleine Mädchen hier fragte, als es heute aufwachte, die Pflegerin, ob es nicht fortgehen dürfe. Als es gefragt wurde, warum es denn fortgehen wolle, sagte es, es möchte gerne mit der blutigen Dame spielen.
»Hoffentlich«, sagte von Helsing, »würden Sie, wenn Sie das Kleine aus der Pflege entlassen, den Eltern recht ans Herz legen, gut aufzupassen. Dieser Hang zum Herumstreifen ist höchst gefährlich. Und wenn das Kind nochmals nur eine Nacht ausbliebe, so könnte das unabsehbare Folgen haben. Ich nehme aber an, dass Sie es nicht in der allernächsten Zeit entlassen werden.«
»Sicher nicht. Jedenfalls nicht vor einer Woche und auch länger, wenn bis dahin die Wunde nicht geheilt sein sollte.« Unser Besuch im Spital nahm mehr Zeit in Anspruch, als wir gerechnet hatten, und die Sonne war schon untergegangen, als wir das Haus verließen. Als Van Helsing sah, wie dunkel es war, sagte er,
»Es hat keine Eile. Es ist später geworden, als ich dachte. Kommen Sie, wir wollen irgendwo speisen gehen, dann werden wir unser Vorhaben ausführen.«
Wir aßen in Jack Straws Castle, zusammen mit einer Anzahl Radfahrer und anderen, die sich ziemlich lärmend verhielten. Etwa um 10 Uhr verließen wir das Gasthaus. Es war sehr dunkel und die vereinzelten Laternen ließen die Dunkelheit nur umso schwärzer erscheinen, wenn man wieder aus ihrem Lichtkreis trat. Der Professor hatte sich offenbar den Weg, den wir zu gehen hatten, aufgezeichnet, denn wir gingen ohne Aufenthalt weiter. Ich war vollkommen im Unklaren, in welcher Gegend wir uns befanden. Je weiter wir hinauskamen, desto seltener wurden die Passanten, sodass wir schließlich überrascht waren, der reitenden Polizeipatrouille auf ihrem gewohnten Ritt, um die Stadt zu begegnen. Endlich erreichten wir die Friedhofmauer, die wir überkletterten. Nicht ohne Schwierigkeiten. Es war sehr finster und der ganze Platz kam uns fremd vor, fanden wir die Gruft der Westenrow. Der Professor nahm den Schlüssel, öffnete die knirschende Tür und bat mich, indem er höflich, aber ganz unbewusst mir Platz machte, voranzugehen. Es lag eine köstliche Ironie in dieser Höflichkeit bei einer so unheimlichen Gelegenheit. Mein Begleiter folgte mir unmittelbar und zog die Tür vorsichtig zu, nachdem er sich vorher genau über die Beschaffenheit des Schlosses informiert hatte. Wir hätten sonst unter Umständen in eine üble Lage kommen können. Dann suchte er in seinem Koffer und machte Licht, nachdem er eine Streichholzschachtel und eine Kerze herausgezogen. Das Grab hatte schon am Tag und im Schmucke frischer Blumen unheimlich und grauenvoll genug ausgesehen. Aber jetzt, einige Tage später, wo die Blumen schlaff und tot herunterhängen, deren Weiß rostfarbig und deren Grün braun geworden war, war der Eindruck geradezu abstoßend und schrecklich. Schrecklicher, als man sich vorstellen kann. Die Spinnen und Käfer hatten schon wieder von der Stätte Besitz ergriffen. Der Schein der Kerze fiel auf die zerbröckelnde Wand, die staubbedeckten Mörtelritzen, auf rostiges, feuchtes Eisen, fleckiges Messing und erblindetes Silber. Es drängte sich einem unwiderstehlich der Gedanke auf, dass das Leben, das animalische Leben, nicht das einzige dem Untergang geweihte ist. Van Helsing ging systematisch ans Werk. Er leuchtete mit der Kerze, von der das Stearin in dicken Tropfen herunterfiel und auf dem kalten Metall der Särge erstarrte, in der Gruft herum, um die Aufschriften zu lesen. Endlich hatte er Lucys Ruhestatt gefunden. Wieder suchte er in seinem Koffer und zog einen Schraubenschlüssel heraus.
»Was wollen Sie tun?« fragte ich. »Ich will den Sarg öffnen. Sie sollen sich jetzt selbst überzeugen.«
Sogleich begann er, die Schrauben herauszuziehen und hob den Deckel ab, unter dem der Zinnsarg sichtbar wurde. Der Anblick war mir fast unerträglich. Ich hatte das Gefühl, als tue er der Toten einen Schimpf an, als zöge er der Lebenden die Kleider vom Leib. Ich ergriff tatsächlich seine Hand, um ihm Einhalt zu tun. Er sagte nur,
»Sie werden sehen.«
Dann kramte er wieder in seinem Koffer und brachte eine kräftige Laubsäge hervor. Er bohrte mit dem Schraubenschlüssel ein Loch in das Zinn, das gerade weit genug war, die dünne Säge durchzulassen. Der rasche, abwärts gerichtete Stich, den er führte, machte mich schaudern. Ich hatte erwartet, dass ein Strom von Gasen dem verwesenden Leib entweichen würde. Wir Ärzte, die die Gefahren unseres Berufes wohl kennen, wissen diese Dinge vorher. Ich hatte mich deshalb vorsichtshalber bis zur Tür zurückgezogen. Der Professor aber wich keinen Schritt. Er sägte in die eine Seite des Zinnsarges einen Schnitt von einigen Fuß Länge, dann quer herüber und auf der anderen Längsseite wieder hinunter. Dann ergriff er den Rand des entstandenen Ausschnitts und bog ihn zurück gegen das Fußende des Sarges, hielt die Kerze in die Öffnung und bat mich hineinzusehen. Ich trat näher, um seiner Einladung Folge zu leisten. Der Sarg war leer. Ich war aufs Äußerste überrascht und erschrocken, aber Van Helsing schien völlig unberührt. Er war nun seiner Sache umso sicherer und fasste neuen Mut, sein Vorhaben durchzuführen. »Sind Sie nun zufrieden?« fragte er. Ich fühlte eine unbändige Lust zu disputieren über mich kommen und antwortete, »Dass Lucys Körper nicht im Sarg liegt, ist mir hinreichend bewiesen.« Ist aber auch nur der Beweis für eins.
Und wofür zum Beispiel?
Dass er nicht da ist.
Das ist entschieden logisch,
sagte er.
Damit allein kommen Sie aber doch zu keinem Resultat. Denn wie erklären Sie sich, wie können Sie sich erklären, dass er nicht da ist?
Vielleicht war es ein Leichenräuber, suchte ich mir einzureden. Oder einer der Leute des Begräbnisunternehmers hat die Leiche gestohlen. Ich merkte, dass ich Unsinn sprach, und doch wären dies die einzig plausiblen Erklärungen gewesen. Der Professor seufzte.
»Nun gut«, sagte er, »dann brauchen wir eben noch einen Beweis. Kommen Sie mit.«
Er legte den Sargdeckel wieder auf seinen Platz, packte alle seine Sachen zusammen und schob sie in den Koffer. Dazu die Kerze, nachdem er sie ausgeblasen hatte. Wir öffneten die Tür und gingen hinaus. Er schloss sorgfältig ab und reichte mir den Schlüssel, indem er sagte,
»Wollen Sie ihn zu sich nehmen? Sie haben dann mehr Sicherheit.«
Ich lachte. Ich weiß wohl, dass es kein heiteres Lachen war, und bat ihn, den Schlüssel zu behalten. »Ein Schlüssel ist gar nichts«, sagte ich. »Es könnte Duplikate davon geben. Außerdem ist es ja keine Kunst, ein Schloss wie dieses hier zu öffnen.« Er erwiderte nichts, sondern steckte den Schlüssel ein. Dann gab er mir den Auftrag, auf einer Seite des Friedhofes Wache zu halten, während er das Gleiche auf der anderen Seite tun wolle. Ich suchte mir einen Platz hinter einem Eibenbaum aus und sah seine dunkle Gestalt allmählich hinter den Grabsteinen und Bäumen verschwinden. Es war eine unheimliche Wache. Kurze Zeit, nachdem ich meinen Posten bezogen, hörte ich eine ferne Uhr 12 schlagen. Es wurde 1 Uhr, es wurde 2 Uhr. Ich fror, war nervös und ärgerte mich über den Professor, dass er mich auf eine solche Irrfahrt mitgenommen hatte, und über mich selbst, dass ich mitgegangen war. Die Kälte und die Schläfrigkeit machten es mir schwer, aufmerksam zu beobachten. Ich war aber doch nicht schläfrig genug, um ohne weiteres zuzugeben, dass ich alles glaube. Ich verbrachte also hinter meinem Baum ein paar recht trostlose, schreckliche Stunden. Plötzlich, als ich mich etwas umdrehte, meinte ich, einen weißen Streifen wahrzunehmen, der sich an der am Grab entgegengesetzten Seite des Friedhofes zwischen 2 dunklen Eibenbäumen zu bewegen schien. Zu gleicher Zeit löste sich von der Seite her, wo der Professor gestanden hatte, eine Gestalt aus dem Schatten los und eilte auf das weiße Gespenst zu. Auch ich ging näher heran. Ich hatte 2 Grabsteine und umgitterte Gräber zu umgehen und stolperte über die Hügel. Der Himmel war überzogen und irgendwo, weit draußen, ließ ein Hahn seinen Schrei ertönen. Etwas weiter unten, einer Reihe zerstreuter Wacholderbäume entlang, die den Weg einsäumten, huschte eine weiße, schlanke Gestalt auf das Grab zu. Dieses war hinter Bäumen verborgen, Ich konnte deshalb nicht bemerken, wo die Gestalt verschwand. Ich hörte das Geräusch wirklicher Bewegung aus der Richtung her, wo ich das Gespenst zuerst gesehen hatte. Als ich darauf zuging, traf ich den Professor, der in den Armen ein kleines Kind trug. Als er mich erblickte, hielt er mir das Kind entgegen und sagte:
»Sind Sie nun zufrieden?«
»Nein«, sagte ich in ziemlich verletzenden Ton, der mir selbst auffiel.
»Sehen Sie denn das Kind nicht?«
»Allerdings, es ist ein Kind.
Aber wer hat es hierher gebracht? Und ist es denn verletzt?«
fragte ich.
»Wir wollen sehen«,
erwiderte der Professor. Unwillkürlich nahmen wir die Richtung gegen den Ausgang des Friedhofs, wobei er sorgfältig das schlafende Kind trug. Nachdem wir uns etwas entfernt hatten, begaben wir uns in ein Gebüsch und untersuchten beim Schein eines Streichhölzes die Kehle des Kleinen. Sie zeigte nicht die geringste Wunde oder Narbe.
»Hatte ich nicht recht?« fragte ich triumphierend. »Wir sind gerade zurechtgekommen«, sagte der Professor nachdenklich.
Wir hatten nun zu beschließen, was mit dem Kind geschehen sollte. Wenn wir es auf einer Polizeiwache abgegeben hätten, wäre es nötig geworden, sich über die nächtliche Exkursion auszuweisen. Schließlich hätten wir eben eine Geschichte erfinden müssen, wie wir zu dem Kind gekommen waren. So beschlossen wir, es auf die Heide mitzunehmen, um es dann, wenn wir einen Polizisten kommen hörten, so hinzulegen, dass er es nicht übersehen konnte. Wir wollten dann so rasch als möglich den Heimweg antreten. Alles fiel zu unserer Zufriedenheit aus. Am Rande der Hampsteader Heide vernahmen wir den schweren Schritt eines Polizisten. Wir legten das Kind auf den Weg und warteten, bis er es beim Scheine seiner hin und her schwankenden Laterne entdeckt hatte. Wir hörten noch seinen Ausruf des Erstaunens und schlichen dann geräuschlos fort. Ein angenehmer Zufall wollte es, dass wir in der Nähe des Spaniards einen Wagen antrafen, mit dem wir zur Stadt fuhren. Da ich nicht schlafen kann, mache ich diese Aufzeichnungen. Doch muss ich unter allen Umständen versuchen, ein paar Stunden zu ruhen, weil mich Van Helsing mittags wieder abholen will. Er besteht darauf, dass ich ihn auf einer weiteren Expedition begleite. 27. September. Es wurde 2 Uhr, bis wir eine günstige Gelegenheit fanden, unser Vorhaben auszuführen. Das um Mittag stattfindende Begräbnis war nun zu Ende und die letzten Nachzügler unter den Leidtragenden gingen langsam hinweg. Wir hatten uns vorsichtig hinter einem Gebüsch versteckt und sahen, wie der Friedhofsaufseher das Gitter hinter ihnen absperrte. Wir wussten nun, dass wir bis zum Morgen, wenn es nötig werden sollte, freie Hand hatten. Aber der Professor sagte, dass wir höchstens eine Stunde benötigen. Wieder empfand ich die unheimliche Gewissheit, dass alles wahr sei. Jeder Versuch, dies alles für ein Fantasiegebilde zu halten, war vergebens. Auch machte ich mir die strafrechtlichen Gefahren klar, denen wir uns bei unserem frevelhaften Werk aussetzen. Nebenbei gesagt, ich hielt die Sache für vollkommen zwecklos. War es nicht schon sehr seltsam, ein Grab zu öffnen, um nachzusehen, ob ein nahezu eine Woche totes Mädchen wirklich tot sei? So erschien es mir als der Gipfel der Tollheit, noch einmal das Grab zu öffnen, nachdem wir uns durch eigenen Augenschein überzeugt hatten, dass der Sarg leer war. Ich zuckte nur die Schultern, schwieg aber still, denn Van Helsing hatte eine eigene Art vorzugehen, ohne Rücksicht darauf, wer ihm widersprach. Er nahm den Schlüssel, öffnete das Gewölbe und ließ mich wieder in höflicher Weise vorangehen. So grauenhaft wie in der Nacht vorher erschien mir der Ort nicht mehr, aber unsäglich traurig, als der Sonnenschein hineinfiel. Van Helsing ging auf Lucys Sarg zu und ich folgte ihm. Er beugte sich nieder und legte das ausgeschnittene Zinn zurück. Nun durchschoss mich ein Gefühl der Überraschung und des Unbehagens. Da lag Lucy, genauso wie wir sie am Tag vor der Beerdigung gesehen hatten. Sie war, wenn möglich, von noch bestrickenderer Schönheit als damals, und es war mir unfassbar, dass sie tot sein sollte. Die Lippen waren rot, röter, als ich sie je bei ihr gesehen,
und auf den Wangen lag ein rosiger Schimmer.
»Ist das Taschenspielerei?«
fragte ich.
»Sind Sie nun überzeugt?«
gab der Professor als Antwort zurück. Dabei zog er mit einer Hand die toten Lippen in die Höhe, dass mich schauderte, und zeigte mir die weißen Zähne.
»Sehen Sie«, fuhr er fort, »sehen Sie, Sie sind noch schärfer geworden. Mit diesem und diesem hier«,
er berührte einen der Eckzähne und den gegenüberliegenden,
»können die Kinder wohl gebissen worden sein. Glauben Sie nun!«
Wiederum erwachte der unbezwingliche Widerspruchsgeist in mir. Ich konnte einen derartigen Gedanken, wie er ihn mir aufzwingen wollte, nicht fassen. Ich brachte ein Argument vor, dessen ich mich aber dann sogleich schämte und sagte,
»Sie kann ja doch seit heute Nacht wieder hierher zurückgebracht worden sein.« »Glauben Sie wirklich? Aber wer sollte es getan haben?«
»Das kann ich nicht sagen. Irgendjemand muss es wohl gewesen sein.«
»Jetzt ist sie doch schon eine Woche tot. Die meisten Leichen würden nach dieser Zeit wohl nicht mehr so aussehen.«
Darauf hatte ich allerdings keine Antwort und schwieg deshalb. Von Helsing nahm davon jedoch scheinbar gar keine Notiz. Jedenfalls zeigte er weder Kummer noch Triumph. Er sah gespannt auf das Gesicht des toten Mädchens. Von Zeit zu Zeit hob er ihre Lider hoch und blickte in ihre Augen, öffnete wieder ihren Mund und betrachtete die Zähne. Dann wandte er sich an mich und sagte,
»Hier ist etwas, das von allem bisher Bekannten abweicht. Hier ist eine Art Doppelleben, das ungewöhnlich ist. Sie wurde vom Vampir gebissen, als sie in Trance lag, als sie schlafwandelte. Sie erstaunen, wir wissen es bis jetzt noch nicht, aber später sollen sie alles erfahren. In ihrem Trancezustand konnte er am besten kommen, um ihr Blut zu trinken. In Trance starb sie, und in Trance liegt sie hier als Untote. So kommt es, dass sie sich von allen anderen unterscheidet. Gewöhnlich, wenn die Untoten zu Hause schlafen.«
Als er sprach, machte er mit dem Arm eine umfassende Gebärde, um anzudeuten, was für die Untoten zu Hause sei.
»Zeigt ihr Gesicht das an, was sie sind. Aber dieses süße Geschöpf kehrt, wenn es nicht gerade untot ist, in die Formen einer gewöhnlichen Toten zurück. Sehen Sie, es liegt kein Zug von Bosheit auf ihrem Angesicht. Deshalb tut es mir so furchtbar leid, sie in ihrem Schlaf töten zu müssen.«
Es überlief mich kalt bei diesen Worten und es dämmerte in mir die Möglichkeit auf, allmählich Van Helsings Ideen zu begreifen. Aber wenn sie wirklich tot war, so war es ja gar nicht so entsetzlich, sie nochmals zu töten. Er sah mich an, erkannte in meinem Gesicht offenbar den Wechsel in meiner Stimmung, denn er sagte fast erfreut,
»Nun, glauben Sie also?«
Ich antwortete, »Drängen Sie mich nicht allzu sehr. Ich bin bereit, mich Ihrer Auffassung anzuschließen. Wie wollen Sie das blutige Werk vollbringen?«
»Ich werde ihr den Kopf abschneiden, den Mund mit Knoblauch füllen und ihr dann einen Pfahl durch den Leib treiben.«
Der Gedanke, den Körper des Mädchens, das ich so geliebt, in dieser Weise verstümmeln lassen zu müssen, erregte mir Grauen. Dennoch war dieses Gefühl nicht so übermächtig, als ich erwartet hatte. Ich begann mich tatsächlich in der Nähe dieses Wesens, dieser Untoten, wie Van Helsing sie nannte, unbehaglich zu fühlen und sie zu verabscheuen. Ist es möglich, dass die Liebe ganz subjektiv oder ganz objektiv ist? Ich wartete eine gute Weile, dass Van Helsing beginnen würde, aber er stand wie in Gedanken versunken. Plötzlich ließ er das Schloss seines Koffers wieder zuschnappen und sagte,
»Ich habe nachgedacht und nachgegrübelt, was wohl das Beste sein könnte. Wenn ich einfach meinem Wunsch folgen könnte, so würde ich gleich jetzt das tun, was doch getan werden muss. Aber es gibt auch noch andere Dinge zu überlegen. Dinge, die tausendmal mehr Schwierigkeiten in sich bergen, als wir denken können. Es ist einfach. Sie hat bis jetzt noch kein Leben getötet, obgleich sie Zeit gehabt hätte. Jetzt handeln hieße sie auf immer vor jeder Gefahr in Sicherheit bringen. Auch brauchen wir Arthur. Wie sollen wir ihm aber die Sache plausibel machen? Wenn Sie, der doch die Wunden an Lucys Kehle gesehen und die ähnlichen am Hals des Kindes im Hospital,
Wenn Sie, der den Sarg heute Nacht leer und jetzt belegt von einem Mädchen vorfand, dass keine Veränderung 8 Tage nach dem Tod aufwies, als dass es rosiger und schöner geworden ist, wenn Sie, der dies weiß und auch von der weißen Gestalt, die heute Nacht das Kind auf den Friedhof getragen, wenn Sie Ihren Sinnen nicht trauen, wie kann ich dann von Arthur erwarten, der nichts von all diesen Dingen weiß, dass er mir Glauben schenkt? Er misstraute mir schon damals, als ich ihn wegriss, da er seine sterbende Braut küssen wollte. Ich weiß, er hat mir schon verziehen, weil er meinte, es sei ein Irrtum gewesen, der mich veranlasste, ihn daran zu verhindern, dass er sich von ihr verabschieden könne. Er kann sich auch denken, dass ich in einer ebenso verfehlten Idee dieses Mädchen habe lebend begraben lassen und sie nun in einer weiteren verfehlten Idee wirklich getötet habe. Schließlich wird er dann überhaupt meinen, unsere Irrtümer seien an ihrem Tod schuld, und er wird deshalb immer unglücklich sein. So wie es jetzt steht, ist er seiner Sache nie sicher. Das ist das Schlimmste. Er wird sich manchmal vorstellen, dass die, die er liebte, lebend begraben worden ist und sich in schrecklichen Träumen die Qualen ausmalen, die sie erleiden musste. Oder aber er wird einsehen, wie recht wir hatten, wenn wir der Ansicht waren, dass seine Braut eine Untote ist. Nein, jetzt, da ich weiß, dass alles wahr ist, bin ich 100.000-mal mehr der Überzeugung, dass er durch die bitteren Wasser muss, wenn er die süßen kosten will. Er muss eine Stunde durchleben, in der er an Gott und der Welt verzweifelt. Dann können wir unser gutes Werk fortsetzen und ihm endlich Ruhe verschaffen. Ich bin zu allem bereit. Wir wollen gehen. Sie werden heute Abend nach Ihrer Anstalt zurückkehren und nach dem Rechten sehen. Was mich betrifft, so werde ich die Nacht hier auf dem Friedhof verbringen. Ich habe noch Verschiedenes hier zu tun. Morgen Abend, 10 Uhr, bitte ich Sie, mich im Berkeley Hotel abzuholen. Ich werde auch Arthur bitten zu kommen, ebenso den jungen Amerikaner, der auch sein Blut hergegeben hat. Bis Piccadilly komme ich jetzt mit Ihnen, um zu Abend zu speisen. Muss aber wieder hier sein, ehe die Sonne untergeht.
Wir schlossen das Grab ab und entfernten uns. Überkletterten die Friedhofsmauer, was ja keine Schwierigkeiten bot, und fuhren nach Piccadilly.